ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Ja dann, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute mal eine Schreibressourcenfolge für euch und zwar Dinge, bei denen man Schreibtipps finden kann, die nicht dieser Podcast sind. Das ist natürlich so ein bisschen Fremdwerbung und so, aber ne, man muss ja auch mal die Konkurrenz wahrnehmen. und vor allen Dingen wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir Schreibtipps konsumieren. Also wo kriegen wir das her? Gucken wir das oder lesen wir sowas überhaupt? Wenn ja, was nehmen wir daraus mit? Wie recherchieren wir, ob wir irgendwie, wofür wir Geld ausgeben wollen, wenn wir Geld ausgeben wollen, etc. etc. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mit der alles entscheidenden Frage ein, oder?
Okay.
Das ist die Frage, konsumieren wir überhaupt Schreibtipps von anderen?
Ja. Ja.
Ja.
Gelegentlich.
Also, gelegentlich, erzähl doch mal.
Also ich habe, das ist jetzt anderthalb Jahre mittlerweile her, oder wenn dieser Podcast rauskommt, sogar schon fast beinahe 2 Jahre, wie ich da schon erzählt habe, habe ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, überhaupt gar keine Schreibtipps gelesen und das auch bewusst so gemacht. Weil ich mir dachte, nee, keinen Bock drauf, soll nicht andere sagen, wie ich zu schreiben habe. So Teenager-Anti-Haltung. Ich bin aber dann auch mit der Zeit zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil Schreibtipps können einen auch sehr verwirren. Und wenn man noch überhaupt gar keine Ahnung hat, was man machen möchte, was für einen funktioniert und was nicht, dann ist man dem so ein bisschen ausgeliefert, weil man halt überhaupt gar keine Erfahrung hat, wie man der Erfahrung dieser anderen Autoren oder Lektoren oder sowas entgegensetzen kann. Hm. Und von daher würde ich an diesem Punkt jedem, der anfängt, raten, erstmal selber sich irgendwie damit zu beschäftigen, und selber für sich selber Dinge rauszufinden, bis man so das Gefühl hat, so okay, ich habe so ein bisschen eine gewisse Grundlage mir erarbeitet, jetzt bin ich in der Lage, sinnvoll mit dem umzugehen, was andere denken.
Ja, ja. Es ist ja aber auch so, dass viele Leute gehen ja an so Schreibtipps und sowas ran, wenn sie halt selber nicht weiterkommen.
Also das stimmt.
Ist das so, ich persönlich, ne, fangen wir ganz von vorne an. Ich persönlich habe ja eine ähnliche Geschichte von naiv-jugendlicher Blauäugigkeit und Arroganz vorzuweisen. Von daher habe ich jetzt auch, als ich angefangen habe, nicht so wirklich irgendwelche Meinungen wahrgenommen, außer meine eigenen.
Und die Beta-Leser.
Ich halte das prinzipiell auch nicht für verkehrt, weil ich meine, das ist ja, gerade wenn man anfängt, das ist ja furchtbar egal. Und wenn man der Meinung ist, so man möchte jetzt einfach erstmal irgendwas machen, dann macht man halt irgendwas. Es ist nicht verpflichtend, dass das irgendwie gut ist. Es ist nicht verpflichtend, dass das irgendwer anderes jemals zu sehen bekommt. Es ist nicht verpflichtend, dass das in irgendeine Konvention passt. Und es ist nicht verpflichtend, dass das irgendwer für valide befindet. Man kann das einfach irgendwie mal raushauen.
Ja.
Was ich verstehen kann, ist so dieses, weil Schreiben ist fucking hart und so. Was ich verstehen kann, ist so dieser Impuls zu sagen, so, ich komme hier nicht weiter. Wie machen das denn andere Leute?
Ja.
Und so war das, also das war dann so mein Einstieg in diese Schreibtipps-Sparte, zumindest bei YouTube, war halt so, dass ich mir gedacht habe, ich gucke mir mal an, wie andere Leute das machen. Ich gucke mir mal an, wie andere Leute arbeiten. Allerdings natürlich mit dem Caveat, den du schon genannt hast, dass ich halt schon wusste, wie ich das versucht habe zu machen.
Mhm.
Und dann auch schon gewisse Erfahrungen gemacht habe und dann quasi so ein bisschen schon eine Ahnung hatte, okay, Person XY macht das so und so. Das glaube ich nicht, dass das für mich funktioniert. Man kann es ja mal ausprobieren, aber vielleicht auch nicht. Also von daher, ja, ich würde auch dazu tendieren, erstmal selber zu probieren, klarzukommen. Und wenn man quasi hakt, dann sollte man vielleicht mal um sich gucken und sich so ein bisschen inspirieren lassen. Weil so Schreibtipps ist ja nicht, also manche Leute behandeln das ja immer so, als wäre das in Stein gemeißelt. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf zurück, dass mich das furchtbar nervt. Aber sich so inspirieren zu lassen von den Herangehensweisen und den Überlegungen und den Arbeitsweisen anderer Leute, das finde ich gut.
Ja, ich habe mit Schreibtipps angefangen, als ich für mich beschlossen habe, dass ich jetzt Autorin bin und dass ich das so für mich professionell halt mit der Definition, dass ich das so angehe mit System und mit jetzt nicht Ehrgeiz im Sinne von, oh, das muss ein Bestseller werden, sondern Ehrgeiz im Sinne von, ich möchte das, was ich hier tue, bewusst und auf Basis von informierten Entscheidungen tun. Und an dem Punkt habe ich halt angefangen, Schreibtipps zu lesen und mir Videos im Internet anzugucken. Ja, einfach um so ein bisschen Weiterbildung zu betreiben und das so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern und zu gucken. Und alles in allem war das jetzt so ein bis auf eine Sache war es jetzt eher so eine neutrale Erfahrung. Also es war ganz interessant. So auf YouTube vor allem finde ich es interessant zu sehen, wie andere arbeiten. Was jetzt Schreibratgeber-Bücher angeht, kommen wir dann gleich noch zu. Aber ja, das war meine Motivation. Schreibtipp-Bücher und Blogs und Zeug und so.
Dinge.
Genau, zu gucken, zu lesen, zu konsumieren.
Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Für jemanden, der sich jetzt denkt, ich habe außer diesem Podcast noch nie irgendwas in dieser Richtung wahrgenommen, was unwahrscheinlich ist, aber kann ja sein. Was haben wir denn so konsumiert? Also, ich kann ja gleich mal einsteigen mit Büchern. Ich habe genau ein Buch. Naja. Ich habe das Buch von Stephen King gelesen, das da heißt On Writing. Mhm. Man könnte also denken, dass es dabei ums Schreiben geht. Ich finde, dass schon der Titel so ein bisschen irreführende Werbung ist, weil es ist eigentlich so zur Hälfte Autobiografie.
Naja, seine schreibtechnische Autobiografie. Von daher vielleicht On in Klammern My Writing.
Ja, aber es ist halt auch wirklich eine Autobiografie. Er erzählt von seiner Jugend, wie er aufgewachsen ist, was er da gemacht hat, bla. Das hat schon auch immer was damit zu tun, was er zu der Zeit geschrieben hat und was er da für Ideen hatte und bla. Aber ja, es ist halt kein Schreibtipps-Buch.
In dem Sinne,
ja. In dem Sinne. Es ist halt eine Autobiografie, in der Stephen King von seinem Leben / seinem Schreiben erzählt.
Ja, die zweite Hälfte ist dann schon mit Schreibtipps. Du sollst keine Adverbien verwenden.
Ja, die zweite Hälfte ist dann schon sehr auch, du sollst nicht und du darfst nicht und du musst. Und das war dann auch so die Hälfte, bei der habe ich dann ausgeschaltet, weil mich das furchtbar auf die Palme getrieben hat und mir furchtbar Blutdruck gemacht hat, weil ich, na, da kommen wir nachher auch noch zu. Ich finde halt den Stil von Stephen King grauenvoll. Andere Leute finden den toll. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe nicht recht und die anderen Leute haben auch nicht Unrecht. Aber da kommt halt so ein bisschen so dieses, man sollte erst mal gucken, dass man das selber ausprobiert, halt zum Tragen. Ich will mir ja nicht vorschreiben lassen, wie ich zu schreiben habe, also stilistisch zu schreiben habe, von einem Autor, dessen Stil mir nicht gefällt.
Ja.
Das bringt ja nichts. Nee. Und ja, das muss man also für sich so ein bisschen rausfinden. Aber das ist tatsächlich das einzige Schreibbuch, also bis auf dieses komische, wie war das, Deutsch fürs Leben oder so, was man mir da geschrieben hat. was irgendwie zu meinen 50.000 Zeichen Groll geführt hat. Und das, na. Ja. Aber das war nicht so wirklich ein Schreibbuch. Das war auch eher so, wie man halt stilistisch Dinge verfasst. Also da ging es auch irgendwie um E-Mails und Geschäftsbriefe und so Kram. Also von daher war das jetzt eher so was über Sprachgebrauch und nicht unbedingt übers Schreiben. Deswegen lassen wir das außen vor. Zum einen, weil ich diese Erfahrungen nicht wieder hervorkramen will. Manche Traumata müssen einfach verbuddelt bleiben, bin ich der Meinung. Und ja, zum anderen, weil es auch nicht so richtig dazu passt, was wir gerade machen. Aber ich weiß ja, dass du zumindest für den Podcast hast du ja hier von unserer netten Nazi-Braut schon öfter erzählt. Also dieses genau. Buch hast du doch mit Sicherheit zumindest einmal ausgelesen, oder?
Das habe ich komplett gelesen und das war auch die eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist, dass mir das so jemand anders mir was Neues gesagt hat, das mich wirklich beim Schreiben weitergebracht hat und das mir wirklich geholfen hat und das mich auch immer motiviert, meine Bücher
also für die Leute, die
antifaschistisch zu halten.
Diese Folge zu Podcast zum ersten Mal hören, wir reden von Dorothea Brande, aber genau. Hat Tine für sie den Spitznamen Nazi-Braut geprägt.
Genau, weil sie war nämlich leider eine Nazi-Braut, wie man in der Wikipedia nachlesen kann, aber der Tipp ist halt trotzdem super und ja, meine Bücher würden sie dazu bringen, sich im Grab umzudrehen. Von daher finde ich das jetzt dann weniger schlimm.
Aber ja. Da hast du doch tatsächlich auch so ein paar Sachen durchexerziert, oder? So, ich kann mich erinnern, dass du mal Morgenseiten und sowas
genau. gemacht hast. Morgenschriebe habe ich gemacht, das habe ich einmal, das war glaube ich über 4 Tage oder so, habe ich mich, weil sie sagt, dass man sich am besten jeden Morgen mal hinsetzt und irgendwie so, keine Ahnung, entweder eine Seite oder eine halbe Stunde lang oder so einfach mal so rausschreibt, was einem durch den Kopf geht, weil sie der Meinung ist, dass das irgendwie Sachen sind, die einen blockiert und negatives Zeug und so. Und ich habe das halt verwendet, um mal zu gucken, was passiert, wenn ich eine Geschichte schreibe, absolut ohne zu plotten und halt auch den Rest der Zeit nicht darüber nachdenke, sondern einfach nur in dem Moment das sozusagen aus meinem Kopf sickern lasse. Was ganz interessant war, das steht auch noch auf meinem Blog, wen das interessiert. Aber ja, das war jetzt so, Schreibübungen sind jetzt auch nicht so meins. Und das Zweite, was ganz interessant war, ist von John Truby, Anatomy of Story, Anatomie von Geschichten oder so. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist.
Ich glaube irgendwie sowas.
Ja, auf jeden Fall John Truby. Und da war es ganz interessant, einfach nochmal so in meiner Geschichte zu gucken, was war das nochmal? Das ist irgendwie der Konflikt, was den Charakter antreibt, was ist sein Motiv, irgendwie so Zeug. Also, ne, ich habe es mir nicht gemerkt, von daher war es jetzt nicht so mega, aber es ist halt ganz interessant, um seine Charaktere nochmal aus dieser Perspektive zu betrachten. Und es war jetzt nicht so, dass ich das gebraucht hätte, um da sicherzustellen, dass diese Dinge in meiner Geschichte drin sind, weil sie nicht drin waren, sondern die waren schon drin und auch in einer so komplexen Weise drin, dass ich es schwierig fand, zum Teil das wirklich zu beantworten, weil sich das über die Geschichte entwickelt und was am Anfang ist, ist nicht das, was in der Mitte ist und nicht das, was am Ende ist, was ich auch nochmal für ein gutes Zeichen gehalten habe, dass sich meine Charaktere halt tatsächlich weiterentwickeln und sich der Konflikt weiterentwickelt und so. Ja, und die ganzen anderen Schreibbücher, ich meine, ich habe hier 15 Stück, von denen ich irgendwie Titel und Autor vorlesen könnte. Aber weiß ich jetzt nicht, da habe ich reingeguckt und die Sache ist, bei Schreibbüchern, du kriegst halt da so eine Einzelmeinung. Du kriegst die Meinung von einer Autorin oder einem Autor dazu, also ne, bei Dorothea Brande ging es mehr so um die Schreibmethodik, bei den anderen, die ich hier habe, geht es darum, wie man irgendwie einen Plot aufbaut, wie man Charaktere aufbaut und wie man was mit Spannung ist. Und da hast du halt jegliche Lesermeinung, die es geben könnte. Alles, was irgendeine Leserin oder ein Leser gut finden könnte, findet halt auch irgendeine Autorin und irgendein Autor gut. Das heißt, du hast die Leute, die irgendwie so mehr so im Thriller-Mindset drin sind, die sagen so, da müssen irgendwie immer Twists drin sein und immer Spannung und ständig ständig immer nur Bewegung drin und dein Charakter, das muss ein Held sein, aber irgendwie muss er auch irgendwo einen kleinen Fehler haben und man muss sich damit identifizieren können, so charaktermäßig, so ein bisschen oberflächlich halt, wie das halt so in plotgetriebenen Geschichten meistens ist. Ich schreibe charaktergetrieben und ja, für mich ist halt in diesen Schreibbüchern nicht sonderlich viel drin, auch weil das einfach nicht die Art ist, wie ich schreibe. Und für die Art, wie ich schreibe, Schreibratgeber sind so meistens so, ja, wie produziere ich einen Bestseller? Wie verkaufe ich mich gut? Wie schreibe ich hier Novel Writing for the 21st Century? Auch wo ich mir so denke, ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Bücher angeguckt und es gibt sehr, die, was populär ist, das ist so eine breite Palette, das sind so unterschiedliche Dinge. Es gibt nicht die Schreibe für das 21. Jahrhundert. Es gibt nicht die Schreibe für Erfolg. Das kann alles Mögliche kann erfolgreich sein. Alles Mögliche kann floppen. Und ich habe halt bisher noch nicht den zweiten Schreibratgeber oder dritten Schreibratgeber gefunden, in dem Dinge drinstehen, zu denen ich halt nicht nur sage so, ja, okay, ist auch so. Ich meine, das ist eine angenehme Sache, ein Schreibratgeber, wenn man einen Schreibratgeber liest und der dir Dinge sagt, die du sowieso schon machst. Und was du sowieso schon weißt und was du sowieso schon dachtest, weil du es irgendwie für dich selber rausgefunden hast, das ist immer eine sehr schöne Bestätigung. Da kann man sich sehr intelligent und begabt fühlen und stolz auf sich sein und so ein bisschen den Kopf umfangen. Ja, aber ansonsten ist halt sehr viel drin für mich, bei dem ich mir so denke, so, ja, das kann man so machen, aber das ist ja dann oberflächlich und das ist mir aber zu kurz gedacht oder das ist mir aber zu absolut und zu spezifisch und ist zu sehr auf ein bestimmtes Genre zugeschnitten und wenn man sich so, das kommt mir immer so ein bisschen wie so eine kleine Box vor, in die ich dann mein Schreiben reintun soll, weil mir dieser Schreibratgeber gesagt hat, so schreibt man richtig.
Und ist das auch vielleicht so eine Krankheit von Büchern? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also so meine eigene Erfahrung, die jetzt natürlich sehr begrenzt ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man in Buchform halt öfter dieses du musst, du solltest, du darfst nicht. Während ich halt bei YouTube oder auch in Blogs oder sowas eher so dieses, hey, so mache ich das. Wenn ihr das anders machen wollt, ist das okay. Aber so funktioniert das für mich, gesehen habe. Was ich dann wieder auch okay finde. Weil ich meine, das ist ja das, was wir hier auch tun. Wir erzählen euch, was wir so machen, was für uns funktioniert. Und wenn ihr mir sagt, das funktioniert für mich überhaupt nicht und das ist alles total gequirlte Scheiße, dann denke ich mir so, ja, ist okay. Mir doch egal.
Der große Unterschied zwischen YouTube und Blogs und publizierten Schreibratgebern ist die Klientel, die sich denkt, das mache ich jetzt. Weil um sich irgendwie hinzusetzen und so ein bisschen in der Kamera zu quatschen oder sich hinzusetzen und so ein bisschen einen Blogartikel zu schreiben, muss man, das macht man halt mal. Und das macht man halt auch mal, wenn man irgendwie gerade erst anfängt. Aber sich zu denken, ich schreibe jetzt einen Schreibratgeber, setzt voraus, dass man der Meinung ist, ich weiß jetzt, wie das funktioniert und schreibe jetzt einen Ratgeber für Autoren, so für alle Autoren. Weißt du, meine Erklärung, so erkläre ich mir das. Da ist so ein Allgemeinheitsanspruch und Absolutheitsanspruch so impliziert. Ich meine, ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, welcher war das? Irgendwie einer von den vielen, die ich hier habe, war auch der so meinte, so ja, so mache ich das. Und man kann das auch anders machen und so. Also das gibt's schon auch. Aber die allermeisten, die ich gesehen habe, waren halt, ja, so macht man das. Und so funktioniert das. Und das wollen Leute lesen und das wollen sie nicht lesen. Und wenn du das nicht machst, dann langweilen die sich. Und so. Und das ist halt, steckt halt einfach ein anderes Mindset hinter, wenn man sich hinsetzt und sagt so, ja, ich bin wissend genug, um jetzt einen Schreibratgeber mit diesem Allgemeinheitsanspruch zu stellen, während jemand, der so sagt so, ja, ich habe hier so ein bisschen Erfahrung, ich erzähl da mal, quatsch da mal so ein bisschen in meinen Computer. Das ist einfach was anderes.
Mhm.
Muss nicht stimmen, aber.
Muss nicht, kann aber.
Ist ja erklärt die Beobachtung. Ist ja auch
eine persönliche Meinung. Ne? Genau. Alle Meinungen, die hier vorgetragen werden, sind persönlich verbrämt und müssen nicht allgemeingültig sein.
Ja, naja, aber so ist das. Und
Hast du denn irgendwelche Podcasts oder Schreibblogs, die du regelmäßig frequentierst? Weil ich fürchte, ich muss zugeben, dass ich da gar nichts mehr habe momentan. Ich hatte mal, glaube ich, ich hatte mal einen Blog, den ich regelmäßig gelesen habe. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der hieß. Aber der ist irgendwie seit 2013 nicht mehr upgedatet worden. Deswegen habe ich den jetzt letztens aus meiner Blogliste mal rausgeschmissen.
Also an Podcasts. Ich habe mal eine Zeit lang Writing Excuses mir angehört. Das ist ein englischer Blog, englischer Podcast. Das ist, wie heißen sie? Brandon Sanderson schreibt damit und Dings da, der die I'm Not a Serial Killer Bücher geschrieben hat. Dan Wells, Robin, irgendwas, die schreibt so Romance, Historical, Science, Fiction, Fantasy, Romance und ein Comiczeichner. Und das, ja, hat mich eine Zeit lang, fand ich das ganz interessant, weil die, aber mehr so, weil man da halt so Leuten beim Quatschen zuhört und weniger, weil ich da irgendwie revolutionär neue Dinge gelernt habe. Ein zweiter Schreib-Podcast, der ist mittlerweile nur noch auf YouTube. Die haben auch mal als Podcast, aber jetzt nur noch als Videos. Das sind die Schreibdilettanten. Das ist Markus Johannes und Axel Hollmann, die sich da so irgendwie einmal die Woche für 20 Minuten über was unterhalten. Das ist halt, da gucke ich schon mal drauf, wenn ich mir irgendwie so denke, so, was könnte man denn noch als Thema für unseren Podcast nehmen? Aber es ist halt dadurch, dass sie ein sehr kurzes Format haben, sind das halt immer ziemlich stark begrenzte Themen, die sie behandeln. Und das ist jetzt mit unserem etwas breiteren Format nicht unbedingt so.
Ja. Das ist quasi eigentlich gar keine Fremdwerbung. Es ist so, wir sind in unterschiedlichen Sphären, aber ihr könnt gerne beides machen, wenn ihr mal 20 Minuten Busfahren überbrücken wollt oder so.
Du, unsere Zuhörer können gerne mit allem und jedem fremdgehen, wenn ihnen das Spaß macht. Es ist schon dahingehend Fremdwerbung, dass sie sich halt mit den, also was ich mir so an Folgen mal angehört habe von den beiden, ist das schon auch so, was ich mir auch so denke. Also was ich gehört habe, erzählen sie auf jeden Fall keinen Müll. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es ein Podcast ist, den ich auch empfehlen würde, auch wenn ich ihn selber halt nur selten höre, weil mir sind halt 20 Minuten Folgen ist mir zu kurz und es ist irgendwie dann auch wieder zu lang, weil sie halt begrenzte Themen und da dann weiß ich nicht. Also ist einfach nicht mein Format, aber ja, ist ein Format. Dann gibt's noch The Creative Pen. Das ist eine britische Autorin, glaube ich, die Pen mit Nachnamen heißt. Aber sie erzählt halt mehr so über, das ist lange her, dass ich das gehört habe, aber da geht's halt mehr so drum, auf Markt zu schreiben und Marketing und versuchen, Erfolg zu generieren irgendwie. Und das ist halt nicht so mein Ding. Und dann gibt es noch die, also an Blogs, beziehungsweise die, also Anja heißt sie, glaube ich, Bühnemann, die macht auch YouTube-Videos, aber sie hat auch einen Blog. Mit der habe ich mich jetzt auch nicht so mega viel beschäftigt, also weil, ja, ich mehr so Leute wie Kate Kavanaugh und fallen mir natürlich die Namen nicht ein.
Ja, aber also man merkt,
wir sind halt
eher so Generation YouTube.
Ja, und vor allem halt, ne, Englisch können wir.
Von ja, daher
sind sehr viele.
Ist halt leider, nein, aber ich fand das halt ganz spannend, weil ich saß letztens tatsächlich an einem Tisch bei einer Grillparty mit Freunden und es war halt lustig, weil wir saßen halt am Tisch und es waren halt irgendwie 5 Leute an diesem Tisch und davon waren 4 Autoren. Und zum einen haben wir halt irgendwie festgestellt, dass es irgendwie einen Bestseller gibt, der, also zu jeder Regel, die irgendein Mensch gerne in Stein gemeißelt hätte, wie man auf jeden Fall nicht schreiben darf, weil das die Leute nicht kaufen, gibt es einen Bestseller, der das so macht.
Ja, natürlich.
Und zum anderen, ne, für jeden Schreibblog, den irgendwer betreibt, der halt tatsächlich auch schreibt, gibt es halt 5 Leute, die in ihren Blogs halt alles Mögliche machen, aber nicht schreiben. Also nicht übers Schreiben schreiben. Das fand ich auch ganz nett, weil das ist halt auch so, das ist halt auch so mein Ding. Die Leute sagen mir immer so, ja, aber in deinem Blog geht's ja gar nicht ums Schreiben. Ich so, doch, ab und zu schon, aber nicht immer, weil ja, das
nee, ist halt, ich meine, deine Reviews.
Ist halt nicht so der Punkt, aber ich bin halt auch nicht so jemand, der so gerne Schreibblogs liest. Ich bin halt leider auch ein YouTube-Girl. Ich mag lieber, dass mir Leute Sachen erzählen. Mhm. Ich lese nicht so gerne ewig lange Texte. Was vielleicht, also ewig lange Texte zum Schreiben zumindest, was mich vielleicht auch für die meisten Schreibbücher schon irgendwie versaut, aber.
Ja, aber ich muss sagen, als Autorin hat man ja auf die Medien, die man konsumiert, nochmal einen ganz anderen Blick. Von daher würde ich sagen, sind so deine Rezensionen zu Büchern und Filmen nochmal anders als Rezensionen von jemandem sind, der nicht selber Geschichten erzählt.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Aber das ist halt
also von daher geht's
später.
Ja, aber von daher geht's halt indirekt schon auch in deinen Reviews ums Schreiben, weil es halt die schreibende Perspektive ist.
Es geht immer, immer ums Geschichten erzählen. Immer. Genau. Immer, immer. Weil das ist nicht das, was man tut, das ist das, was man ist, habe ich festgestellt.
Oh, eine Identität. Deep. Ja.
Nein, aber dann erzähle ich mal was zu YouTube, weil das ist das einzige Thema von diesen ganzen Quellen, bei denen ich mich einigermaßen kompetent fühle, weil ich tatsächlich relativ viele AuthorTube-Channels abonniert habe und regelmäßig gucke. Es sind allerdings wieder nur Englisches, tut mir leid, aber
ja.
Meine Hörwolke ist halt leider einfach zu 98% Englisch, ich weiß auch nicht. Das ist einfach weniger verwirrend auch, wenn ich das auf der Arbeit zum Beispiel in der Mittagspause gucken will und so, weil, also, ne, in unserem Büro sprechen wir Englisch, das ist die Arbeitssprache und ja, dann ist das irgendwie nicht so verwirrend, wenn man nicht 3-mal am Tag irgendwie in eine andere Sprache umschalten muss. Strange, aber anyway. Also ich habe mal durch meine ganzen Abos durchgeguckt und ich habe tatsächlich irgendwie 6 oder 7 AuthorTube-Channel. Wenn ich jetzt welche empfehlen sollte, habe ich jetzt mal überlegt, würde ich wahrscheinlich 3 rausnehmen. Das ist einmal der Kanal von Jenna Moresi, weil die tatsächlich sowas wie Schreibtipps macht. Also da gibt's halt Videos, wie ich Charaktere entwickle, wie ich einen Plot entwickle, wie ich das mache, wie ich jenes mache. Das muss man natürlich alles nicht für bare Münze nehmen. Viele der Dinge, die sie sagt, würde ich auch so unterschreiben, nicht alle. Mhm. Man kann das komplett anders sehen, aber sie trägt das halt ganz nett vor. Sie ist halt ganz witzig in ihren Videos und hat halt zumindest meistens, manchmal schon, aber meistens nicht diesen Anspruch, das ist so in Stein gemeißelt, weil das ist immer so ein großer Abturner für mich.
Ja.
Komplementär dazu würde ich Alexa Dunn empfehlen, weil das 2 verschiedene Sachen sind. Also Self-Publishing, was Jenna Moresi macht, und dann das traditionelle Verlagswesen, was halt Alexa Dunn macht, sind halt schon sehr unterschiedliche Sphären, habe ich auch jetzt wieder festgestellt, weil an besagtem Tisch mit den 4 Autoren waren halt, also mit mir, 2 Self-Publisher und 2 traditionell verlegte Autoren. Und das ist schon eine andere Erfahrung, die man so hat. Zumindest was so Dinge wie Leserinteraktion, Veröffentlichen, Selbstdarstellung, was ich nicht was alles angeht. Von daher würde ich sagen, Alexa Dunn auf jeden Fall für dieses Traditionelle, weil halt auch ganz interessante Einblicke ab und zu in die Publishing Industry, ist natürlich alles amerikanisch, aber so unterschiedlich funktioniert das in Deutschland nicht. Mhm. Das braucht man sich nicht einbilden, dass das irgendwie, dass Geschäftsleute irgendwie so völlig anders funktionieren. Und dann würde ich sagen,
ein Kapitalismus.
Genau, und dann würde ich halt sagen, was du schon gesagt hast, Kate Kavanaugh halt einfach für also ich finde die Schreibexperimente Videos, die sie macht, finde ich immer besonders spannend, weil sie sich halt hinsetzt und sie hat ihren eigenen Prozess und sie probiert dezidiert die Prozesse von anderen Menschen aus. Das heißt, sie recherchiert die zuerst. Das ist schon mal nett, weil dann erzählt sie dir das und du musst es nicht selber recherchieren. Und dann probiert sie das aus und erzählt nachher so ein bisschen davon, ob das für sie funktioniert hat oder nicht. Aber auch einfach so, das sind halt eher so diese entspannten, was ich heute geschrieben habe,
ja,
Vlogs oder was ich irgendwie für nächstes Jahr mir vorgenommen habe oder wie ich gerade so an dieser Geschichte arbeite und was ich dabei über meinen Prozess gelernt habe. Da gibt es noch andere Autoren, die das machen. Hier Natalia Lee hat auch einen Vlog-Channel und By the Brook ist auch ein Vlog-Channel. Die machen sowas Ähnliches. Aber ich bin jetzt halt bei Kate Kavanaugh hängen geblieben, weil ich das halt ganz nett durchmischt fand. So Schreibexperimente, Videos, wo sie einfach von ihrer eigenen Wahrnehmung erzählt, was halt so verschiedene Prozesse sind, was halt verschiedene Herangehensweisen sind. Und einfach auch mal so ein Video, wo es nur darum geht, was ich diese Woche gemacht habe. Weil ich finde das, manchmal finde ich das ganz nett. Einfach so anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie so ungefähr dieselben Probleme haben, die ich auch habe, ist so ein bisschen, so ein bisschen entspannend. Ich meine, deswegen ist man in Autorenforen, deswegen ist man in der Writing-Community auf Twitter, deswegen ist man bei Facebook und keine Ahnung, einfach nur, um anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie durch dieselbe Scheiße gehen und sich nicht so alleine zu fühlen. Von daher,
ja,
das tut das hervorragend.
Genau. Ja, was YouTube angeht, bin ich eigentlich so auf derselben Linie wie du. Jenna habe ich jetzt länger schon nicht mehr gehört, weil sie hat ihre Videos immer mit Musik unterlegt und ich finde das super anstrengend, dazu zu hören.
Okay.
Und Alexa Dunn ist auf Dauer, ist ihre Vortragsweise, finde ich, irgendwie so ein bisschen nervig.
Man muss sich dran gewöhnen. Ich musste mich allerdings auch an Jenna erstmal gewöhnen.
Ja, weil das ist
eine sehr, sehr spezielle Stimme. Und die ersten drei, vier Videos dachte ich mir so, oh, war ja. Ich habe mich dran gewöhnt. Und
ja, nee, aber Kate, der Kate höre ich auch sehr gerne zu. Die ist so menschlich. Das ist sehr schön. Und ansonsten auf YouTube gibt es halt, fuck, jetzt habe ich das natürlich.
Dieser Unflat.
Ja, Moment, wo sind sie denn? Das hätte ich ja, da habe ich irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das ja auch machen könnte, hier irgendwie mal zu gucken, was habe ich denn auf YouTube? Just Right und Nerdwriter und...
Ja, die Kanäle habe ich wohl auch abonniert, aber da geht es halt sehr oft auch nicht ums Schreiben an sich, sondern halt eher auch so um Geschichten erzählen und so.
Ja,
aber
das ist
kann man natürlich auch machen.
Für mich ist das dasselbe. Weil die halt Geschichten angucken und analysieren, wie das erzählt ist.
Beziehungsweise Nerdwriter hat auch sehr viel Kunst. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Das ist so Kunstanalyse. Ich bin ja überhaupt nicht der Kunsttyp. Ne? Wie Foto, fast wie Foto, nicht wie Foto. Ich stehe dazu. Aber so diese Videos von Nerdwriter, die sind ja auch nicht besonders lang. Und sich halt so 12 Minuten mal damit zu beschäftigen, wie so ein Picasso oder so ein Van Gogh-Gemälde aufgebaut ist und welche Geschichte das erzählt und wie es diese Geschichte erzählt, finde ich immer ganz spannend. Weil manchmal ist das ja auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, mal so zu anderen Kunstformen, ja auch ganz interessant.
Genau, und das sind halt tatsächlich die Art von Schreibtipps, jetzt in Anführungszeichen, weil es sind halt nicht konkrete Schreibtipps, aber das ist die Art und weil die Art von erzählorientiertem Meta-Content, der mir das meiste bringt. Weil das einfach das ist halt nicht so dieses, ja, das solltest du tun, das solltest du nicht tun und schreib so und entwickel deine Charaktere und so und sowas. Das sind halt irgendwie, mittlerweile bin ich an dem Punkt, da habe ich für mich meine Methode gefunden und ich erwarte jetzt auch nicht mehr, dass mir Schreibratgeber noch so mega viel mitgeben können. Das war, ja, ist halt einfach nicht so. Aber dieses über Geschichten, über das Erzählen an sich nachdenken und zu gucken, wie erzählen andere was und das, weißt du, so dieses, so als größere, nicht so mega konkrete Sache, sondern mehr als so ein Gesamtding, das zu betrachten, das bringt mich schon jedes Mal ein Stückchen weiter, weil es jedes Mal auch nochmal mein Bewusstsein von Erzählen und von meiner Geschichte und so nochmal ein bisschen verändert und erweitert. Mhm. Das ist tatsächlich, jedes einzelne Mal ist das, habe ich das Gefühl, ich habe, es hat sich was getan. Ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwie mega tiefe Einblicke, aber ich habe wertvolle neue Informationen bekommen, während es in Schreibratgebern mich entweder in dem bestätigt, was ich sowieso mache, oder mir was sagt, das ich nicht so sinnvoll finde.
Ja, zumal, also gerade bei solchen Dingen wie eine Rezeption von anderer Kunst und so, geht es ja auch manchmal einfach darum zu reflektieren, was so der eigene Standpunkt dazu ist. Also ich kann mich daran erinnern, ich kann das auch nachher verlinken, ich habe da einen Blogpost zu gemacht. Es gab ein Video von Just Right über entwicklungslose Charaktere. Mhm. So Charaktere ohne Charakterbogen. Und die drei Beispiele, die er dafür hatte, habe ich davor gestanden, mir gedacht, hä? Wie haben diese Charaktere, wo haben diese Charaktere keine Entwicklung? Hast du diesen Film gesehen? Hast du dieses Buch gelesen? Mhm. Wie kannst du das nicht sehen? Wie kannst du dich hinstellen und sagen, dieser Charakter ist am Anfang noch genauso wie vorher, weil er am Anfang das tut und am Ende macht er genau dasselbe? Wo ich mir denke, ja, aber die Motivation ist irgendwie um 180 Grad eine andere und das ist, was?
Ja, das ist glaube ich auch, also, was.
Sowas zu reflektieren finde ich halt auch immer wertvoll. Es geht nicht immer nur darum, halt irgendwie den weisen Yoda-Mentor zu finden, schon gar nicht bei YouTube, wo das halt auch normale Leute machen wie du und ich, die auch nur von ihrem eigenen Standpunkt erzählen, sondern
die Leute, die Schreibratgeber schreiben, sind auch normale Leute, die nur von ihrem Standpunkt erzählen. Das ist also kein Unterschied.
Dass sie sich irgendwelche Expertise irgendwie anmaßen, die ich mir nicht anmaße und die sich, glaube ich, auch viele YouTuber nicht anmaßen. Okay. Aber ne, das ist halt so, diese Art von Rezension ist halt für mich wertvoll, weil da nicht Dinge behauptet werden, die in Stein gemeißelt sind, sondern einfach Leute ihren eigenen Standpunkt vertreten. Und manchmal eröffnet das halt so einen großen Erleuchtungsmoment, dass ich mir denke, ja, so hatte ich da noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also ist nicht, dass ich das nicht wusste, aber so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist trotzdem irgendwie cool. Aber genauso wichtig finde ich manchmal so Videos, wo ich mir denke, nee.
Ja.
Ich sehe das nicht so und ich kann genau belegen, warum ich das nicht so sehe, weil das zeigt, also das bringt einem ja auch was bei.
Ja. Ja, das ist auch noch so ein Grund, warum ich finde, dass es sinnvoll ist, erst eine eigene Grundlage zu bauen, ehe man sich mit anderen Leuten Sachen beschäftigt, weil man dann ja, seine eigene kleine Expertise auch schon hinbringt und mehr Selbstbewusstsein hat, das zu hinterfragen. Weil, ne, natürlich jetzt nicht jeder, der anfängt, kein Selbstbewusstsein hat und nichts hinterfragt. Das soll das jetzt nicht heißen, aber man hat halt nochmal einen anderen Hintergrund, das zu hinterfragen und auch zu gucken und ja.
Ja, und sich dann halt so damit zu beschäftigen, einfach was andere Kunstformen tun oder einfach auch was Filme oder andere Bücher tun, wie die erzählen, was sie erzählen, das ist ja indirekt auch wertvoll.
Ja.
Das sagt dir zwar nicht so, das sagt dir zwar nicht hier, du musst, wenn dein Charakter XY rüberbringen soll, dann musst du das und das und das machen. sondern es zeigt dir so, hey, in diesem Film gibt es diesen Charakter, der kommt so und so rüber.
Mhm.
Warum ist das so?
Ja.
Na, das ist halt, genau. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Aber
ja, das ist deskriptiv statt präskriptiv hier. Soll ich nochmal Fremdworte erklären?
Ach nö.
Nee, okay.
Ist schon okay.
Ja, das ist jedenfalls.
Fällt dir denn außer YouTube noch irgendwas ein, was wir jetzt vergessen haben, was wir noch wahrnehmen könnten?
Beta-Leser und dich.
Ja. Beta-Leser und Feedback und so ist halt immer so eine Sache, ne? Ich glaube, hatten wir nicht noch eine Folge geplant zum Feedback auswerten und so? Ich glaube, das sollten wir irgendwann noch mal dezidierter machen.
Ja, das haben wir.
Aber das, ja, da geht es ja meistens dann um ein konkretes Projekt und so, aber das, ja, doch, ne, aber das ist okay.
Okay.
Dann kommen wir doch noch ganz fix dazu, welche anderen Quellen es noch geben könnte, wenn man sich in seinem Stil, in seinem Geschichten erzählen, in seinem was auch immer weiterbilden will, bevor wir dann darüber reden können, wie wir denn recherchieren würden, was wir machen würden.
Mhm.
Also ich habe jetzt hier unter diesem Punkt habe ich drei Sachen aufgeschrieben, die mir spontan eingefallen sind. Es mag noch mehr geben, aber auch da. Der nächste Punkt ist Recherche.
Mhm.
Von daher, wenn ihr noch andere Dinge findet, dann könnt ihr diese Recherchetipps dann mit Sicherheit auch darauf anwenden. Was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist Skillshare, Masterclass und dann eben einschlägige Schreibkurse, Studiengänge und was es da auch alles so Mögliches gibt.
Mhm.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Literaturwissenschaft nicht Schreiben ist. Ne? Mhm. Also wenn ihr diesen Studiengang wählen wollt, könnt ihr machen, aber ist nicht Schreiben.
Psychologie auch nicht. Und Creative Writing gibt's, glaube ich, als Fach an deutschen Unis gar nicht, oder?
Das ist so ein... Da würde ich mich jetzt nicht zu versteigen, weil ich das nicht weiß. Aber es gibt, daran kann ich mich erinnern, es gab auch schon zur Zeit, als ich mich für mein Studium entscheiden wollte, gab es schon Fernstudiengänge dazu. Es gibt ja auch immer Fernunis.
Ja, aber ich meine jetzt so eine Uni, wo du tatsächlich hingehst. So Fernunis, das ist ein bisschen, finde ich so ein bisschen fishy. Vielleicht bin ich da voreingenommen, aber das finde ich so ein bisschen fishy.
Ich weiß aber nicht. Inzwischen ist das, glaube ich, noch, hat sich das, also seit den frühen 2000ern, als ich mein Abi gemacht habe, hat sich das, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber es gibt natürlich auch immer so VHS-Kurse, die man machen kann, wenn man darauf steht, das halt irgendwie vor Ort zu machen mit jemandem, der tatsächlich da vorne steht und was erklärt. Ich bin jetzt prinzipiell nicht so ein Typ, der gerne sein Haus verlässt. Von daher wäre das jetzt für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, irgendwo hinzugehen und mich mit anderen Leuten in einen Klassenraum zu setzen. Vor allen Dingen, weil ich mir denken würde, was ist, wenn ich dann feststelle, das ist nichts für mich und dann stehe ich da rum und kann nicht einfach das Video wieder ausschalten.
Aha.
Aber ja, Skillshare habe ich persönlich auch noch nicht ausprobiert.
Ich habe mal eine Probemitgliedschaft bei Skillshare gemacht und mich mal so ein bisschen umgeguckt. Und ich meine, Jenna macht ja auch Videos für Skillshare schon mal.
Ich weiß, dass sie auch mal irgendwie ein Video zu How to Use Skillshare gemacht hat, was natürlich dann aber auch mit dem Caveat kommt, dass sie da wahrscheinlich nicht unbedingt negative Sachen erzählt, wenn sie von denen bezahlt wird. Aber ja, wer sich das angucken will, den kann ich das bestimmt in die Shownotes reintun, kann man sich das angucken.
Ja, aber Skillshare ist halt, es ist im Grunde YouTube, nur dass die Leute halt sich vorher so ein Kurskonzept überlegt haben und das eben dann über mehrere Videos Themen abgearbeitet werden. Aber das ist halt auch so, wie Schreibratgeber ist das halt auch so darauf gebügelt, dass das für Leute ist, die ihr Buch schreiben wollen und dann wollen sie das verkaufen. Und wie verkauft man das und wie schreibt man das, damit das möglichst viele Leute lesen? Und das ist das gleiche Problem wie mit Schreibratgebern. Und da kann man das Glück haben, dass da jemand bei ist, der die Sache so erklärt, wie das für einen selber Sinn macht und man sich da wiederfindet und das irgendwie mit den eigenen Zielen und den eigenen Vorstellungen in Bezug aufs Schreiben übereinstimmt. Aber dann kann man halt auch Leute finden, die irgendwie völlig diametral entgegengesetzte Ansichten haben. Und muss man halt sich umgucken und ausprobieren und was einem nicht passt und einem irgendwie nichts gibt und nichts sagt, muss man halt wieder ausmachen und beiseite legen und so. Und
ja.
Also Skillshare ist halt auch die Qualität ist auch sehr unterschiedlich und wie gut Kurse ankommen und
ja. Weißt du noch ungefähr, was das kostet?
Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich habe halt, man kann halt irgendwie so 3 Monate mal probieren und ich habe es halt 3 Monate mal ausprobiert und geguckt und da war eigentlich nur, ja, ich habe mir die Videos von Jenna Moresi habe ich mir halt angeguckt. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen umgeguckt und hier und da und dort mal reingeklickt, aber da war sonst nichts, das mich irgendwie so sonderlich, also es gibt schon viele Sachen zum Schreiben, aber das war halt alles auf publizieren, publizieren, publizieren. Und ja, wie oft kann man mir erklären, wie man publiziert? Das sagt man mir einmal und dann vielleicht nochmal mit einer anderen Perspektive und dann, okay, weiß ich jetzt, ihr braucht nicht noch mehr Videos zu diesem Thema zu machen. Und ja, habe dann halt dieses Probeabo wieder gekündigt, bevor es kostenpflichtig geworden ist.
Ja, also was mich bei Skillshare wahrscheinlich irgendwie eher interessieren würde, wären halt so Tutorials zu Grafikdesign oder irgendwie Comiczeichnen oder irgendwie sowas, weil das sind halt eher so die, das sind dann immer so die Classes in Anführungsstrichen, wo ich mir denke, da bin ich halt eher bereit, irgendwie zu sagen, ja, ich habe null Ahnung von diesem Thema, bitte erklär mir irgendwas dazu, weil aha, das wird auf jeden Fall mehr sein, als ich jetzt weiß. Aber ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine allerdings auch, dass das Abo irgendwie so $100 im Jahr oder sowas kostet oder 200. Es ist jetzt, wenn man es aufs Jahr rechnet, natürlich nicht so viel, aber man sollte sich halt schon überlegen, ob man tatsächlich den Gegenwert von Kursen dann auch macht, weil es halt ein Abo ist und man halt nicht pro Kurs bezahlt. Dasselbe Masterclass. Ich habe ja eine Masterclass zum Geburtstag geschenkt bekommen, die von Neil Gaiman. Masterclass funktioniert nach demselben Prinzip wie Skillshare. Also du hast halt so ein jährliches Abo. Ich glaube, das kostet 200 Euro. Du kannst dir aber, glaube ich, auch die Classes kann man sich offensichtlich auch einzeln kaufen. Ich glaube, das kostet dann 100 Euro. Mhm. Was natürlich den Vorteil hat, dass du kein Abo abschließen musst, wenn du das nicht willst. Ansonsten unterscheidet Masterclass, glaube ich, einfach nur das Produktionsformat, weil das ist ein professionelles Produktionsformat mit halt, ich sage jetzt mal, hochkarätigen Leuten. Also da werden halt Menschen, deren Namen man kennt, eingeladen und dann wird das von Masterclass halt produziert. Da findet man jetzt halt keine, ja,
dahergelaufenen, räudigen YouTuber. Ja, ich sage,
das klingt jetzt despektierlich, aber da findet man halt keine Midlist-Autoren oder sowas, sondern da findet man halt Bestseller-Autoren. Mhm. So. Oder preisgekrönte Screenwriter, die halt schon irgendwie Preise und Oscars gewonnen haben oder Hochleistungssportler, die dir irgendwas erzählen, die halt irgendwie unfassbar viele Wettbewerbe gewonnen haben und so. Mhm. Das ist also ein Step-up, mehr oder weniger. Das sieht man auch in der Production Value, also zumindest kam mir das so vor von den Skillshare-Videos, die ich gesehen habe. Das sah halt, wie du halt schon sagst, schon auch wie, also ich habe auch YouTube-Videos gesehen, die dasselbe konnten. Also Masterclass-Videos sind schon Hochglanz produziert, so ist das nicht. Mhm. Es gibt auch ein Workbook zu jeder Masterclass. Also man bekommt so ein, also ich glaube, das zu Neil Gaiman war so 50, 60 Seiten, also DIN A4 Seiten PDF. Dazu mit halt kurzen Zusammenfassungen und Dingen, die man für sein eigenes Romanprojekt daraus übernehmen könnte oder irgendwelchen Writing Exercises, die man jetzt halt irgendwie ausprobieren könnte. Ich muss sagen, und da kommen wir jetzt schon so für mich so ein bisschen in den nächsten Punkt, wann würde ich halt so viel Geld für sowas ausgeben, weil wir haben halt vorher darüber gesprochen, ich meine, gut, Bücher kosten auch ein bisschen was, aber Meistens nicht 100 Euro. Podcasts, YouTube und Blogs und sowas gibt's alles frei verfügbar im Internet. Da braucht man gar nichts für zu bezahlen. Mhm. Und daher war jetzt für mich Masterclass so ein bisschen der Einstieg in den letzten Punkt. Was würde ich recherchieren, bevor ich mich entscheide, für irgendwas Geld auszugeben? Das kann man dann nahtlos auch übertragen auf Kurse und Studiengänge und sonst irgendwas, weil alles für, also ich finde alles, bei dem man sich halt wirklich einschreiben muss für eine gewisse Zeit und oder Geld dafür bezahlen muss, sollte man halt ein bisschen besser recherchieren als jetzt einfach ein Abo für so einen YouTube-Kanal. Wenn dich der Content halt von dem YouTuber irgendwann nervt, dann schmeißt du das Abo halt wieder raus oder guckst die Videos einfach nicht mehr an. Podcasts, Blogs, genau dasselbe, wenn du dir ein Buch gekauft hast, wie jetzt zum Beispiel On Writing. Was hat das gekostet? 15 Euro oder so? Ja, war nicht meins, ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber wenn ich 200 Euro im Jahr ausgebe für irgendein Abo, dann will ich wissen, dass das auch was bringt. Mhm. Und bei Masterclass muss ich sagen, ich fand den einen Kurs von Neil Gaiman fand ich gut. Was allerdings, und da kommen wir jetzt zu der Rechercheleistung, auch daran liegt, dass Neil Gaiman ein Autor ist, der in einem ähnlichen Genre schreibt, wie ich normalerweise schreibe. Magical Realism, Realität Plus und so. Der einen Stil hat, den ich angenehm finde. Das ist halt der Unterschied zu Stephen King. Also wenn Neil Gaiman mir sagt, er schreibt so und so und dann klingt das so und so und ich denke mir, ja, ich finde das geil, wie das klingt, wenn du das schreibst, dann kann ich mir denken, ja, dann möchte ich das auch mal ausprobieren. Und ich wusste schon im Vorhinein relativ viel dazu, wie er schreibt und wie er arbeitet, wie er outlined, wie er Charakterentwicklung betrachtet und sowas. Einfach, weil es halt schon sehr viel frei verfügbar bei YouTube gibt. Ich meine, die Kate Kavanaugh hat ein Video gemacht zu seinem Schreibprozess als Experiment, was nur eins von vielen ist. Es gibt halt ultra viele Interviews von ihm bei YouTube oder auch auf anderen Plattformen, wo man sich halt angucken kann, was er so zum Schreiben denkt. Er hat auch einen eigenen Blog, der auch ganz nett ist, wo man das alles mit nachlesen kann und nachvollziehen kann. Von daher wusste ich, als ich das angefangen habe, schon, dass er auf eine Weise arbeitet, die mit meiner Arbeitsweise vertretbar ist oder verträglich ist. Ich wusste, dass er auf eine Art und Weise outlined, die meiner Art und Weise zu outlinen ähnlich ist. Und ich wusste, dass wir ungefähr ähnliche Geschichten auf eine ähnliche Art und Weise erzählen wollen. Es war also maximierter Success, dass ich mir während dieser ganzen Videos meistens gedacht habe, ja, so mache ich das auch. Ja, das sehe ich auch so. Manchmal habe ich mir gedacht, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ja, das finde ich in Ordnung. Also besser wird's für mich in Schreibratgeber-Dingen nicht, weil, wie du schon sagst, man macht das nicht erst seit gestern. Man hat wie inzwischen sein eigenes Trial and Error 95.000 Mal durchexerziert und weiß so ein bisschen, wie man das machen will, was man machen will, was für einen funktioniert, was für einen nicht funktioniert. Das heißt, an diesem Punkt meiner Karriere wird es halt nicht mehr besser als, ja, gab so ein paar Glühbirnenmomente, wo ich mir gedacht habe, das könnte man mal probieren. Wir werden auch in unserer Jubiläumsfolge eine von den Writing Exercises machen, nämlich ein lustiges Ideenentwicklungsspiel spielen. Das ich sehr witzig fand.
Ja.
Aber besser wird's halt nicht mehr. Also ich erwarte nicht mehr, dass ich irgendwen finde, der mir halt das Schreiben nochmal komplett neu beibringt. Der mir quasi diese Kunstform nochmal komplett neu erschließt und alles über den Haufen wirft, was ich jetzt in 10 Jahren mir selber beigebracht habe. Von daher wäre das halt so mein Tipp, wenn man wirklich versucht zu recherchieren, ob das was sein könnte, was man machen will. Man sollte sich mit dem Kursinhalten natürlich beschäftigen, aber man sollte sich vor allen Dingen auch mit dem ja, mit dem Rezensenten beschäftigen, weil wie gesagt, ich würde halt nie eine Masterclass machen mit Stephen King. Mhm. Ist jetzt leider mein Beispiel. Das tut mir jetzt leid für alle Stephen King-Fans, aber es ist jetzt halt leider mein Beispiel, weil er schreibt nicht, was ich, also er schreibt von seine Geschichten sind nicht das, was ich schreiben will. Mhm. Ne, wir sind halt so genremäßig irgendwie inkompatibel. Ich mag seinen Stil nicht. Wahrscheinlich würde er meinen Stil auch hassen. Von daher haben wir uns gegenseitig irgendwie nichts zu geben. Mhm. Und ich weiß, dass seine Arbeitsweise halt nicht mit meinem Tagesplan oder mit meiner Herangehensweise zu arbeiten oder auch einfach mit meinem kreativen Flow, was auch immer das ist. Ich weiß, dass das nicht vereinbar ist. Ich habe das recherchiert, ich habe ihm schon zugehört. Er sagt viele Dinge übers Schreiben, die ich tatsächlich auch richtig und gut finde. Aber das sind meistens halt so allgemeine Sachen. Und sobald es halt irgendwie in die Nitty-Gritty-Details geht, von dem, was er schreibt, wie er schreibt und was sein Schreibprozess ist, weiß ich, dass wir einfach komplett diametral unterschiedlich sind. Von daher würde ich niemals Geld ausgeben für eine Masterclass von Stephen King, weil ich genau weiß, dass mir das nichts bringt. Und da kann man auch sagen, ja, aber man muss ja seinen Horizont erweitern und bla bla bla. Aber
Scheiß muss ich.
Da würde ich denken, ja, wenn du deinen Horizont erweitern willst, dann mach das bei YouTube, mach das irgendwie, wo es dich nicht 200 Euro kostet, weil dieses Geld wäre ich einfach nicht bereit auszugeben, wenn ich schon von vornherein weiß, dass ich wahrscheinlich nur was lerne dadurch, dass ich die ganze Zeit denke, das ist Bullshit und ich weiß das besser und ich mache das anders. Ich meine, das kann natürlich auch ein Lerneffekt sein, haben wir ja eben schon gesagt, aber das wäre nicht der Lerneffekt, für den ich 200 Euro ausgeben möchte. Mhm. Ja, das wäre so meine kleine Eingabe zu, was würde ich recherchieren, bevor ich anderen Leuten mein Geld gebe? Hast du da noch was beizutragen?
Da ich kein Geld habe, das ich anderen Leuten geben wollen könnte, also zumindest nicht in der Größenordnung, dass ich mir eine Masterclass oder ein Skillshare-Abo oder sowas schießen würde. Ich nehme halt nur die Schreibratgeber und die werden dir halt so mehr oder weniger nachgeschmissen und dann, ja, hole ich mir mal einen Schreibratgeber und guck rein. Und wenn der scheiße ist, dann ja, Pech gehabt. Wobei ich mittlerweile habe ich auch keinen Bock mehr, weil dass sich so ein Muster abgebildet hat, so rauskristallisiert hat, dass einfach die Art zu schreiben von Leuten, die Schreibratgeber schreiben, nicht mit der Art zu schreiben kompatibel ist, die ich habe. Und ist halt einfach verschwendetes Geld, verschwendete Zeit, verschwendete Energie, mich da dann jetzt noch irgendwie mit zu beschäftigen. Und ich, ja, gehe dann halt lieber auf YouTube und guck mir an, wie von Just Right irgendwie ein Kino-Blockbuster analysiert wird und der mir dann sagt so, ja, guck mal hier, so ist das erzählt. Und ich mir so denke, so, oh, cool, wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, ist ja interessant. Und dann über mein Schreiben nochmal nachdenke und so halt weiterkomme, ohne irgendwen dafür bezahlen zu müssen. Und ja, halt auch.
Ich glaube, wir hatten in der zweiten Drehbuchfolge hatten wir auch die Recherche drin, die du gemacht hattest zu diesen bezahlten Drehbuchkritiken, ne? Weil das fiel mir jetzt gerade noch ein, dass wir das vielleicht in die Shownotes mit reinpacken könnten, weil es ist jetzt nicht ganz das richtige Thema, aber es ist halt auch, da haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, wie du das recherchiert hattest, bevor du dafür Geld ausgegeben hattest.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich meine schon.
Ja, okay. Ja.
Aber ja, wie gesagt, das ist halt hier nur am Rande, weil das war halt sehr spezifisch für Drehbücher und ich glaube, in der Hinsicht funktionieren halt Drehbücher auch noch ein bisschen anders.
Oh, stimmt, dann waren es drei Schreibratgeber, die wir was gebracht haben, weil nämlich Save the Cat von Brent Snyder hat mir sehr, sehr viel gebracht.
Es gibt auch nochmal für Romane. Save the Cat Writes a Novel. Gibt es inzwischen auch.
Ja, wobei das eher so ein bisschen auf Publizieren getrimmt ist und weniger auf einen Roman schreiben. Aber ja, dieses Buch hat mir auf jeder Seite, fast auf jeder Seite, neue Dinge erzählt. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Aber da geht es halt nicht ums Romane schreiben, sondern ums Drehbuch schreiben. Und das ist nur bedingt ja, übertragbar.
Ist Geschichten erzählen ist Geschichten erzählen. Aber dann werden wir auf jeden Fall die beiden Drehbuchfolgen nochmal verlinken, würde ich denken, weil da haben wir, wenn ich mich erinnere, oder hast du, ich habe ja da nichts beizutragen gehabt, aber da hast du, glaube ich, sehr viel von Save the Cat und Dingen erzählt, die man irgendwie recherchieren könnte, bevor man dafür Geld ausgibt und so.
Genau.
Das passt dann ganz gut. Ja, ich würde gerne noch einen ganz kleinen Rant abschließen zu Dingen, für die ich kein Geld ausgeben würde, wenn ich das darf.
Ja, haben wir schon besprochen, was denn der Service leisten müsste, damit wir da Geld für ausgeben? Haben wir das jetzt im
Also für mich war das jetzt in meiner, was ich recherchieren würde, was es tut.
Okay.
Mit eingeschlossen. Also okay. Ich muss halt sicher sein, dass es mir Dinge erzählt, die mit meiner Arbeitsweise und mit dem, was ich machen will, irgendwie kompatibel sind. Weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir Dinge erzählt, denen ich zumindest zustimmen kann, so zumindest dieses gute Gefühl zu haben, dass ich jemandem zustimmen kann.
Mhm.
Wenn ich nicht mal das im Vorhinein irgendwie sicher weiß, dann nee.
Okay.
Wo wir dann dazu kommen, weil es gibt so ein paar Dinge, die mich einfach unfassbar nerven. Und ich möchte eigentlich keine Namen nennen und ich werde das, glaube ich, auch nicht tun. Aber es gibt so ein paar Webseiten, die, glaube ich, ihr Geld vor allen Dingen damit verdienen, dass sie Menschen, die sich noch nicht so sehr auskennen oder tatsächlich denken, dass sie sich nicht auskennen, dazu bringen, in Panik zu verfallen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich versuche irgendwie eine weniger negativ darstellende Form zu finden, das auszurücken, aber ich finde keine.
Mhm.
Das sind so, gerade Self-Publisher-Portale sind da sehr prävalent drin, so nach dem Motto, du musst 10.000 Euro ausgeben für dein Cover und für deinen Lektor und für dieses und jenes und
ja, dein
Launch muss halt irgendwie durchgeplant sein. Du musst eine Social-Media-Presence haben, die bis 24 Stunden vor deinem Book-Launch durchgeplant ist. Stündlich musst du irgendwas posten und bla. Und ich mir denke, ich muss einen Scheiß.
Naja, ich meine, wenn du so sehr wie nur irgend möglich sicher gehen willst, dass jemand dein Buch beachtet und in die Hand nimmt und liest, dann kann das schon helfen. Aber es wird einem halt der Eindruck vermittelt, dass wenn du das nicht so machst, dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben und dich erhängen oder sowas.
Ja, vor allen Dingen wird es einem halt so vermittelt, so wenn du uns nicht diese 25.000 Euro zahlst, damit wir halt deinen Klappentext analysieren und dein Lektorat machen und dein Buchcover designen und bla, dann bist du kein ernstzunehmender Autor und kannst eigentlich gleich wieder nach Hause gehen.
Ja.
Es gibt deutsche Portale, die das machen. Es gibt englische Portale, die das machen. Ich kriege da jedes Mal Pickel von, weil ich halt irgendwie immer denke, ja, ich bin der Letzte, der denkt, dass man für Talent und für Menschen, die in Dingen gut sind, in denen ich nicht gut bin, Geld bezahlen sollte. Also, ne, Coverdesigner machen einen tollen Job und sind berechtigt in ihrem Arbeitsfeld. So.
Mhm.
Übersetzer, Lektoren machen einen tollen Job und sind ihr Geld wert und haben es verdient, von ihrer Arbeit leben zu dürfen.
Mhm.
So. Trotzdem, wenn ich der Meinung bin, dass ich keine 25.000 Euro vorschießen will, um ein Buch zu veröffentlichen, dann könnt ihr mich nicht davon abhalten.
Ja.
Es ist einfach auch nicht mit Panikmache, auch nicht mit. Es ärgert mich einfach, weil so getan wird, dass Qualität und mir, also diesem Service Geld geben, dasselbe sind.
Mhm.
Wo ich mir denke, nö, wenn ich zum Beispiel das Glück habe, mit einem sehr talentierten Hobby-Grafikdesigner befreundet zu sein, bin ich jetzt nicht, aber könnte ich ja,
mhm,
der mein Cover für mich macht, dann setzt sich vielleicht irgendwer hin und sagt so, ach ja, aber ein Profi hätte das ein bisschen besser gemacht. Ja und? Ein Profi hätte dafür aber auch 2000 Euro bekommen, die ich nicht habe.
Wobei ich sagen muss, ich habe in letzter Zeit sehr viele Buchcover gesehen, die professionell gemacht wurden und die waren nicht alle wirklich großartig.
Ja, das kommt halt auch noch dazu, ne?
Ich meine, es gibt großartige, aber nicht alle sind großartig.
Ja, es ist halt so derselbe, das ist halt so derselbe Class Divide, den man halt immer zwischen traditionellen Verlagen und Self-Publishern hat, wo halt immer so getan wird, als wäre halt Self-Publisher sind halt die ihren ersten Draft hochladen, ohne ihn nochmal Korrektur gelesen zu haben. Und traditionelle Bücher sind halt perfekt, wo ich mir denke, ich habe schon so viele traditionell verlegte Bücher gelesen, die voller Tippfehler waren. Also auch da, nur dass du viele Leute dafür einen Hungerlohn bezahlst, dass sie das unter Zeitdruck irgendwie durchackern müssen, heißt das nicht, dass dabei Qualität rauskommt. Mhm. Aber ja, diese Art von Verkaufen durch Panikmache finde ich zum Kotzen, regt mich jedes Mal wieder auf, weil es, finde ich, auch einen Bärendienst erweist, den Leuten, die da tatsächlich mit hinterstecken, weil wie gesagt, es ist ja durchaus legitim, sich einen Lektor zu suchen, ein Korrektorat einzukaufen oder ein Buchcover designen zu lassen. Oder von mir aus auch ein Social Media Coaching zu machen, wenn man halt der Meinung ist, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Mhm. Von mir aus. Aber doch nur dann, wenn ich tatsächlich selber der Meinung bin, ich habe das Geld und ich möchte das investieren. Und nicht so zu tun, als wäre jede kreative Arbeit, die dieses Investment nicht zur Verfügung hat, quasi wertlos. So, dein Buch ist nur so viel wert wie das Geld, das du da rein investierst? Nö. Nö. Bin ich einfach nicht von überzeugt. Ich meine, auch da, ne, klar, es ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn du halt der Meinung bist, oder zum Beispiel, das kann ich ja aus meiner Erfahrung sein, ich bin zum Beispiel jemand, der seine Cover selber designt, weil mir das Spaß macht, weil ich das gerne machen will. Jetzt kann sich natürlich jemand hinstellen und sagen, ja, aber das sieht man auch, dass die nicht von einem Profi gemacht sind. Ich denke, ja, und? Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist so, ja, okay. Gut, ein Profi kennt noch 95.000 andere Tipps, die ich jetzt nicht kenne und die ich mir auch in 95 Stunden YouTube-Tutorials nicht aneignen kann. Okay, fein. Aber ich glaube nicht, dass nur weil du als Profi in der Lage wärst, noch 95.000 Dinge mit meinem Schriftzug anzustellen, dass das automatisch 50.000 Bücher verkauft. Weil so funktioniert das nicht.
Ja.
So, und nur weil du von mir 5.000 Euro haben willst, ist das noch lange keine Garantie, dass das ein Investment ist, das sich lohnt. Weil es wird ja auch da so getan, als wäre das quasi so die magische Bohne. Wenn du uns diese weiß ich nicht, 25.000 Euro gibst, dann wird das automatisch ein Bestseller, weil dann hast du alles richtig gemacht. Ich mir denke, ja, weißt du, im kreativen Arbeiten gibt es nicht sowas wie die magische Bohne. Du kannst alles richtig machen und dein Buch kann trotzdem floppen. Du kannst alles falsch machen, ne? So, hier, möchte nochmal auf den TED-Talk von Andy Weir hinweisen. Du kannst alles falsch machen. Ja, du kannst kein Cover haben, du kannst das in einem ganz normalen HTML-Format auf deine Webseite stellen und du kannst trotzdem das Glück haben, dass so viele Leute das lesen wollen. Der Kosten-Nutzen ist da für mich einfach nicht gegeben. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass diese Seiten so viel Panikmache betreiben, weil sie das insgeheim wissen, dass der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben ist. Und deswegen machen wir noch ein bisschen Angst. Vor allen Dingen halt Autoren, die vielleicht sich noch nicht so auskennen, noch nicht so zynisch und bitter sind wie meiner einer und sich denkt, das bringt eh alles nichts. Und tatsächlich daran glauben wollen, dass wenn sie nur genug Geld irgendwelchen Leuten in den Rachen werfen, dass sie dann irgendwie Bestseller-Autoren werden. Und ich finde das so Als Geschäftspraktik finde ich das verabscheuenswert. Es tut mir leid, dass ich kein anderes Wort finde, aber ja. Und dann noch ganz kurz, ich weiß, das ist Old News und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es noch mehr Old News. Dann gibt es noch die schöne ARCSA-Free-Debatte. Das war so das Authortube-Drama 2019, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist auch nicht schlimm.
Worum ging's da?
Da ging es darum, dass eine Autorin, eine self-published Autorin, der Meinung war, sie möchte gerne Advanced Reader Copies, also Vorab-Exemplare ihres Buches, an Leute herausgeben, aber nur, wenn diese Leute sie halt bei Patreon für 50 Euro im Monat unterstützen. Wo viele Leute der Meinung waren, und das nicht zu Unrecht, dass Vorab-Exemplare für Rezensionen eine Investition sind, die du als Autor gefälligst selber zu tragen hast.
Mhm. Und ist ja auch nicht so, als würden wir nicht in einem Zeitalter leben, in dem man das digital machen kann und dich das genau 0 Cent kostet, so eine Vorab-Version rauszuschicken.
Ich glaube, es ging tatsächlich auch um E-Books. Ich möchte mich nicht mal dazu versteigen, dass es da um Hardcover ging. Wobei auch da, ne, wenn du halt 50... Ich glaube, es war so, du musstest ein Patreon sein für 50 Euro im Monat und das mindestens 3 Monate lang. Das heißt, du hast halt mindestens 150 Euro bezahlt für ein E-Book.
Mhm.
Oder selbst wenn es ein Paperback war, sagen wir mal, ne, das, was kann so ein Paperback kosten? 15 Euro oder so, ja?
Ich glaube, selbst die Hardcover-Version mit Goldschnitt und handgemalten Illustrationen kostet nicht so viel.
Nee, und es war halt so ein bisschen traurig zu sehen, weil es halt viele Leute haben sich gefragt, wie sie zu diesem Mindset kommt. Mhm. Sich zu denken, nur dass halt Leute in der Lage sind, das Buch, was ich demnächst rausbringe, irgendwie einen Monat oder lass es vielleicht auch 2 oder 3 Monate gewesen sein, früher zu lesen als alle anderen, sollte ihnen so viel Geld wert sein.
Mhm.
Das ist so ein bisschen traurig, weil auch da ist anscheinend, also auf der Seite der Autorin, so ein bisschen die Sichtweise von Kosten-Nutzen aus dem Blick geraten. Weil auch da muss ich sagen, also Vorab-Exemplare sind nett.
Mhm.
Ich hatte noch nie welche, mein Publisher bietet das nicht an, aber wenn man sie halt haben kann, ist das bestimmt nice.
Mhm.
Aber es hätte dir irgendwie auffallen können, dass auch große Autoren mit einer millionenfachen Leserschaft sowas nicht machen.
Mhm.
Gut, da kannst du jetzt der Meinung sein, die haben es ja nicht nötig, die Leute lesen sie ja sowieso, aber auf der anderen Seite muss jemand schon ein ziemlicher Hardcore-Fan von dir sein, um überhaupt in Betracht zu ziehen, 150 Euro dafür zu bezahlen, dass er dein Buch einen Monat früher lesen kann als alle anderen.
Mhm.
Ja. Das ist nicht unbedingt die richtige Art und Weise, mit einer loyalen Fanbase umzugehen, war halt ungefähr das Credo bei AuthorTube, dem ich mich jetzt irgendwie quasi auch anschließen will.
Und was hat das jetzt genau mit Schreibtipps zu tun?
Das hat mit Schreibtipps insofern was zu tun, als dass auch da wird quasi künstlich ein Bedarf erzeugt. Es wird halt so getan, als wäre das halt super toll, dass du das einen Monat früher lesen kannst als alle anderen. Das ist halt so ein bisschen so dieses Verkaufen durch Panikmache, aber von der anderen Seite. Deswegen war das jetzt für mich so als Abschluss nochmal so dieses, man sollte nicht nur als Konsument darüber nachdenken, was man tut, sondern man sollte auch als jemand, der schreibt und seine kreative Arbeit zur Verfügung stellt, anderen Menschen nachdenken, was man tut.
Ja, war es nicht auch so, dass sie auch Schreibtipps gemacht hatte und dann irgendwie für auch eine horrende Summe ihren Online-Kurs?
Sie hatte auch so einen Schreibkurs, also nicht bei Skillshare, sondern so einen Coaching-Kurs und der sollte irgendwie auch $2000 kosten oder so.
Mhm.
Ich habe, wie gesagt, ich will keine Namen nennen. Ich kann nur sagen, ich habe noch nie irgendwas von ihr gelesen. Aber ich glaube nicht, dass sie so großartig schreibt, dass es mir 2000 Dollar wert wäre. Aber ne, wie gesagt, es ist halt, es ist jetzt ein bisschen Meta, weil jetzt kommen wir halt so ein bisschen auf die Schiene, wir als Autoren und was wir so tun als Geschäftsleute, wenn wir irgendwas veröffentlicht haben und bla bla bla. Deswegen war das jetzt wahrscheinlich ein kleiner Tangent an der Stelle. Aber wir machen ja diesen Podcast für Leute, die auch schreiben und die irgendwann auch in der Situation sein könnten, Fans zu haben oder zumindest in der Situation sein könnten, sich selber vermarkten zu wollen und Dinge verkaufen zu wollen. Und auch da, finde ich, kann man so ein bisschen im Blick behalten, dass das alles so seinen Kosten-Nutzen-Faktor haben muss. Nicht nur, wenn ich irgendwas einkaufe, sondern auch, wenn ich irgendwas verkaufe.
Okay.
So, das war, sorry, das war jetzt so ein bisschen das vom Sonntag, aber
das ist schon in Ordnung.
Ja. Was soll's. So, jetzt darfst du aber gerne den Rückweg finden und ein Schlusswort formulieren, wenn du das möchtest.
Oh, ein Schlusswort. Schreibratgeber. Sie können hilfreich sein, müssen es aber nicht. Wäre jetzt so irgendwie das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt in dieser Folge nicht so wirklich viel beitragen konnte.
Ach,
doch, weil ich nur sagen konnte, so ja, ich habe mir die angeguckt, alles scheiße. Es ist nicht alles.
Du hast gesagt, dass du drei Bücher gelesen hast, die deine Sichtweise auf das Schreiben verändert haben. Das war schon positiver als alles, was ich beigetragen habe.
Okay, und es ist vielleicht der Wunsch, dass noch jemand irgendwie mal einen Schreibratgeber macht, der für charaktergetriebene Geschichten ausgelegt ist und weniger auf plotgetriebene Geschichten. Das fände ich, sowas würde ich sehr gerne mal lesen. Aber also, da charaktergetriebene Bücher auch eher selten sind, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Man weiß es nicht. Also, ne, wenn das jetzt jemand hört, der sich denkt, ach, das ist doch totaler Humbug. Es gibt doch die eine Schreibratgeber-Bibel für charaktergetriebenes Schreiben. Dann wäre die liebe Tine bestimmt total dankbar dafür.
Oh, volle Kanne.
Raushaut.
Ja, verlinkt mir das mal. Das fände ich sehr interessant. Mir das mal anzugucken. Ja.
Und prinzipiell, ne, wie immer, man muss halt alles so ein bisschen reflektieren. Wie gesagt, wir machen noch eine Folge zum Feedback analysieren. Und ich glaube, beim Feedback analysieren kann man auch sehr viele Dinge lernen, die einem nützlich sind beim Ratgeber analysieren. Weil es geht ja immer darum, hat der Mensch recht, hat er nicht recht und hat er vielleicht ein bisschen recht und was mache ich jetzt damit?
Genau.
Fein. Dann sage ich jetzt, was wir in der nächsten Folge machen.
Genau, was kommt da? Folge 50?
Folge 49.
Oh, stimmt. 49.
Ja. Folge 49. Wir haben nämlich eine Bonusfolge.
Ah, ja.
Ja. Und zwar werden wir euch, wenn ihr den Kater wieder ausgeschlafen habt von Halloween am 1. November, werden wir euch ein bisschen erzählen, wie unser Preptober so war. Weil, ihr erinnert euch, wir wollen ein Slow-Mo-Rimo machen. Also quasi Nano-Rimo, aber ohne Stress. Und werden halt den ganzen Oktober, beziehungsweise sind jetzt halt auch, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, veröffentlicht wird, sind wir schon fleißig dabei, unsere Vorbereitungen zu treffen. Ich werde vermutlich sehr viel outlinen und dann werde ich euch erzählen am 1. November, wie weit ich gekommen bin und was ich jetzt machen will. Und das ist bestimmt alles total aufregend.
Voll, Alter.
Behaupte ich jetzt einfach mal.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Bis dahin.